Hygienedocs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Hygienedocs. Mein Name ist Sebastian Schulz-Stübne.
Und mein Name ist Ina Schül. Herzlich willkommen.
Und vielleicht sollten wir bei dieser ersten Folge, bevor wir uns dem Thema medizinische Einmalhandschuhe widmen, noch einmal ganz kurz sagen, was machen Fachärzte und Fachärztinnen für Hygiene und Umweltmedizin eigentlich so im Alltag?
Ja, als unbekannte Fachrichtung oder eher unbekannte Fachrichtung will ich auch sagen, man macht letztendlich viele Dinge im Hintergrund. Also es geht um die systematische Etablierung von Strukturen in der Infektionsprävention, also zum Patientenschutz. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, Leitlinien und Empfehlungen zu implementieren oder Input von den Mitarbeitenden aufzunehmen oder was man so bei Vor-Ort-Begehungen sieht, was man von den Surveillance-Daten erfährt und letztendlich daraus Maßnahmen abzuleiten und dann im Team mit den ganzen anderen Berufsgruppen in der Patientenversorgung oder in der Klinik dann ja Infektionsprävention zum Patientenschutz zu tun.
Ja, und ein Kollege hat es mal so formuliert, Hygiene, das ist die Abteilung, die immer komische Fragen stellt. Und so machen wir das vielleicht jetzt auch hier in unserer Podcast-Serie, dass man Alltagsdinge mal mit einem kritischen Blick hinterfragt und auch von Zeit zu Zeit reevaluiert. Und unser heutiges Thema sind eben die medizinischen Einmalhandschuhe. Und da wäre natürlich die erste Frage, warum werden medizinische Einmalhandschuhe getragen?
Ja, die medizinischen Einmalhandschuhe, also die meistens ja die blauen Handschuhe, die man vielleicht überall findet und aus der Handschuhbox greift, sie sind letztendlich ja ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung, also für das Personal zum Benutzen nach Indikationen. Vielleicht auch, wenn man keine harten Indikationen hat, aber doch ein subjektives Bedürfnis, Hochsommer, Lymphknoten unter den Achseln abtasten. Also das will man den Mitarbeitenden ja auch nicht absprechen. Und ja, als Teil, indirekten Teil zum Patientenschutz.
Ja, und da ist schon das Stichwort gefallen der harten Indikationen, Klammer auf, im Gegensatz zu naturgemäß dann weichen Indikationen. Und wir beschäftigen uns im Folgenden ja explizit mit den medizinischen Einmalhandschuhen, so werden sie seit einigen Jahren genannt. Der ein oder andere kennt noch so ältere Begriffe wie keimarmer Einmalhandschuh oder nicht steriler Einmalhandschuh, mit dem man eben genau schon zum Ausdruck bringen wollte, dass es sich nicht um die sterilen Handschuhe, wie wir sie im OP oder bei invasiven Maßnahmen verwenden, zum Patientenschutz handelt, sondern eben um die Alltagshandschuhe, die in erster Linie dem Personalschutz dienen. Und was sind denn diese harten Indikationen?
Ja, das ist ja definiert, wenn man erwartbaren Kontakt hat mit Blut, Schleimhautkontakt oder nicht intakte Haut. Also letztendlich, wenn man mit Exkreten, Sekreten, Körperflüssigkeiten zu tun hat.
Und da kommt es auf die tatsächliche Gefahr drauf an. Also dass es wirklich so ist, dass es während dieser Tätigkeit eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht und nicht nur eine theoretische Möglichkeit, es könnte ja das und das passieren und dann vielleicht wäre, ne? Das kennen wir ja auch manchmal, dass man so eine Angst hat, sondern wirklich das, was tatsächlich passiert oder wie es bei Medizinprodukten so schön heißt, der bestimmungsgemäße Gebrauch. Hier wäre es ja dann auch die bestimmungsgemäße Anwendung bei der Tätigkeit. Und du hattest eben schon gesagt, nicht? Es ist in erster Linie ein Instrument zum Personalschutz. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass wir richtig damit umgehen, um nicht aus einer guten Sache, die uns schützt, sozusagen eine Gefahr für die Patienten zu machen. Denn es gibt einen schönen Review von Herrn Bellini und Mitarbeitern, schon aus dem Jahr 2022, wo man mal die Literatur zusammengetragen hat und eben gesehen hat, dass der Handschuh selbst, während man ihn anhat, ja, zu 50-70% kontaminiert ist am Ende der Tätigkeit, die man durchführt. Das ist natürlich abhängig, wie lange so eine Tätigkeit durchgeführt wird, kann man sich gut vorstellen. Wenn man sehr kurz mit dem Handschuh arbeitet, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich da viele Bakterien und Viren drauf niederlassen, entsprechend geringer, als wenn man ihn sehr lange trägt. Und dann kommt der nächste Punkt. Jetzt müssen wir diesen Handschuh sozusagen wieder ausziehen und dabei können wir dann wieder unsere Hände kontaminieren. Und das war in den Studien, die in dem Review eingeschlossen waren, immerhin bei 5-29% der Hände nach dem Ausziehen der Fall. Und deswegen ist die Händedesinfektion dann ganz, ganz wichtig, wieder für den Patientenschutz. Aber gehen wir nochmal den Schritt zurück und schauen uns einige typische Behandlungssituationen an. Ina, du hattest schon gesagt, es muss eben die starke Indikation Kontamination mit Blut, Körperflüssigkeiten etc. bestehen. Was wären das denn für Alltagstätigkeiten, die du in der Praxis beobachtest?
Naja, zum Beispiel, wenn man Gefäßzugänge hat, aus denen doch Blut zurückfließt oder sowas wie Mundpflege auch, also wenn man Schleimhautkontakt hat. Ja, oder dann, wenn es nicht ganz ersichtlich ist, so unklare Notfallsituationen, zum Beispiel in der ZNA, wo man doch dann in Anführungsstrichen in Vorbereitung schon dasteht.
Das ist ja ein gutes Beispiel, dass wir beim Handschuhgebrauch tatsächlich mehr wieder ins Denken kommen, als einfach nur anziehen und loslaufen. Notfallsituation in der Notaufnahme oder auch im Rettungsdienst, klassisches Beispiel. Wenn die Einsatzmeldung sozusagen darauf hindeutet, es könnte Blutkontakt bestehen, dann zieht man den Handschuh eben schon im Vorfeld an. Wenn es eher nach sprechender Medizin aussieht, dann braucht man da natürlich keinen Handschuh. Also wir müssen uns die Situation ganz genau anschauen, auch die verwendeten Materialien. Du hattest das schon mit den Zugängen angesprochen. Wenn da eben Blut zurückfließt, dann wäre es eine Indikation für den Handschuhgebrauch. Wenn ich ein Device habe, was quasi diesen Rückfluss physikalisch verhindert, dass da was rauskommt, dann könnte ich ja auch meine periphere Verweilkanüle durchaus mit der gut desinfizierten Hand legen. Zum Patientenschutz wäre das dann sicherlich die beste Alternative. Dazu hat die Krinko ja auch eine sehr schöne Übersichtsstellungnahme herausgegeben, wo nochmal die Indikationen für den Handschuh, aber eben auch so die, wo man ihn nicht braucht, tabellarisch auch zusammengefasst worden sind. Und in dem schon zitierten Review, da waren es ja immerhin 35% der beobachteten Handschuhgebräuche, die letzten Endes ohne eine Indikation durchgeführt wurden. Schauen wir uns vielleicht jetzt nochmal diesen Aspekt der Beschaffenheit der Handschuhe an. Und es gibt ja auch Situationen, da brauchen wir den Handschuh aus Personalschutzgründen, können ihn auch nicht ausziehen, haben aber gleichzeitig Tätigkeiten, die nicht unterbrochen werden können, wo wir wiederum Indikationen der 5 Momente der Händedesinfektion klassischerweise hätten. Also zum Beispiel bei der Versorgung eines polytraumatisierten Patienten und man wechselt von einer unreinen Tätigkeit zur Verabreichung von Medikamenten. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier jetzt, den Patientenschutz wieder zu erhöhen und nicht einfach mit der behandschuhten Hand sozusagen zur Spritze zu greifen?
Ja, du möchtest hier sicher auf die Desinfektion der behandschuhten Hand oder der Hände hinaus. Einfach als Möglichkeit in diesen speziellen Situationen, wo es wirklich zeitkritisch ist in der Patientenversorgung, wo viele Tätigkeiten aufeinander folgen müssen, dass eben bevor man jetzt gar keine Händedesinfektion macht oder komplizierte Handschuhwechsel durchführt, dass eben in diesen Fällen analog zu den Indikationen der Händedesinfektion die Desinfektion der behandschuhten Hände, also der Handschuhe, erfolgt. Das geht aber eben nur bei Handschuhen, die intakt sind und wo jetzt keine sichtbaren Kontaminationen mit Blut oder Stuhl oder sowas dran ist, weil sonst würde man das ja einfach nur verschmieren. Und auch nur für eine begrenzte Zeit, also für eine begrenzte Tragedauer, weil eben die Gefahr der Perforation ja mit der Tragedauer steigt und auch der Einfluss von den Chemikalien begrenzt sein soll, wie oft man jetzt diese Handschuhe damit in Anführungsstrichen belastet.
Ja, und da gibt's ja auch ganz interessante Studien, sehr rezent von Herrn Bushoven, der Handschuhe an einem Reanimationssimulator eingesetzt hat. Die Leute haben also sozusagen eine mechanische Reanimation an der Puppe durchgeführt und sollten die Desinfektion der behandschuhten Hände durchführen. Und das ist ja schon eine sehr starke mechanische Belastung. Und man hat halt auch hier gesehen, dass die Gruppe, die Hände desinfiziert hat, keine höhere Perforationsrate oder Beschädigungsrate hatte als die Gruppe, die das nicht getan hat. Also das ist, glaube ich, schon ein Indikator, dass das relativ gut funktioniert, auch in so einem Worst-Case-Szenario. Klar, wenn es mechanisch wo hängen bleibt, ne, dann ist das mit oder ohne Desinfektion der behandschuhten Hand das Ende des Handschuhlebens und dann muss man den natürlich wechseln. Frau Scheitauer hatte vor einigen Jahren schon Kombinationen von Händedesinfektionsmitteln und Handschuhtypen getestet und auch dort gesehen, dass sowohl mikrobiologisch diese Desinfektion der behandschuhten Hände vergleichbar effektiv, teilweise sogar besser war als die der nativen, unbehandschuhten Hand. Und auf der anderen Seite können wir natürlich schlecht jetzt jede erdenkliche Handschuh- und Händedesinfektionsmittelkombination austesten. Was gibt uns denn einen Anhalt oder welche Norm können wir verwenden, damit wir in etwa wissen, dass dieser Nitrilhandschuh das auch aushalten wird, was wir mit ihm vorhaben?
Naja, es gibt ja die EN374 für die Chemikalienschutzhandschuhe, dass die gegenüber chemischen Einflüssen eben beständig sind.
Und bei dieser Norm wird eben auch 30 Minuten ein Alkohol getestet, ne, sodass wir da schon mal einen guten Anhaltspunkt haben. Und es ist natürlich vielleicht als Nebenpunkt auch wichtig, zum Beispiel für das Reinigungspersonal oder wenn das Pflegepersonal klassische Desinfektionstätigkeiten mit Flächendesinfektionsmitteln durchführt, bei denen eben auch Handschuhe getragen werden müssen aus Gründen des Arbeitsschutzes, ne, dann gibt uns diese Norm ein Anhaltspunkt, dass der Handschuh für diesen Zweck auch tatsächlich geeignet ist. Da geht es dann nicht nur um die Reißfestigkeit, die auch in anderen Normen getestet wird, sondern eben explizit um die Chemikalienbeständigkeit. Jetzt hatten wir das Stichwort Ausziehen der Handschuhe schon angesprochen und das ist ja dann ein kritischer Punkt, wie bei anderen Aspekten der persönlichen Schutzausrüstung, also Stichwort, man hat vorher die Kontamination der Hand vermieden und jetzt beim Ausziehen kann man sich wieder kontaminieren. Wie kann man das denn im Alltag gut üben und vielleicht auch das Problem sichtbar machen?
Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Möglichkeit, man macht das mit den schönsten Fingerfarben, die man findet und guckt dann, wo man wirklich grün, gelb oder rot an sich, an den Händen oder wenn man es als Kombination macht mit noch eine Masken und Kittel ausziehen, ob man es sonst noch irgendwo an seinem Körper oder der Kleidung findet, wenn man das präparieren möchte quasi als oder vorbereiten als etwas größeren Versuchsausbau, dass man noch bestimmte Tätigkeiten im Zimmer weitermacht. Also auch guckt, ob man die Handschuhe rechtzeitig, weil sie ja für eine bestimmte Indikation angezogen wurden, ob sie rechtzeitig ausgezogen wurden oder ob man noch viele weitere Anschlusstätigkeiten in dem Zimmer weitermacht. Man greift nochmal in den Schrank und holt etwas, man stellt das Patientenbett nochmal auf die richtige Höhe oder nimmt vielleicht noch das Telefon an, weil es natürlich in dem Moment klingelt und hat dann am Ende Farbe im Gesicht, wo man es eigentlich gar nicht haben wollte. Wenn man es nicht ganz so offensichtlich machen möchte, sondern dann als bisschen als Überraschungsauswertung oder damit man nicht sofort so ein visuelles Feedback bekommt, gibt es ja Fluoreszenz, wo man dann am Ende dann eine Gesamtauswertung machen kann.
Und sowas wäre natürlich auch wieder ein gutes Übungsszenario, entweder im Rahmen von Simulatortraining, ne, da kann man es natürlich gut integrieren, oder auch so bei Händehygienetagen, wo man so eine Station aufbauen kann und das dann mal für alle anbieten kann. Jetzt haben wir über das Thema gefühlte Sicherheit schon gesprochen. Ich habe so den Eindruck, ich habe Handschuhe angehabt, da kann ja nichts passieren, ich habe nichts an den Händen. Durch solche Techniken kann man sichtbar machen, dass das nicht immer der Fall ist. Und wir haben über die Desinfektion der behandschuhten Hände gesprochen, wenn eben der Handschuh getragen werden muss. Und da hätte man ja eigentlich zwei Indikationen, die besonders wichtig erscheinen. Eine davon, die wäre logisch, ist aber so nicht Gegenstand der Forschung bisher gewesen und wird auch nicht so gelehrt. Das wäre ja eigentlich unmittelbar nach dem Anziehen der Handschuhe, dass man dann eine Desinfektion der behandschuhten Hände durchführt, weil wir ja eben wissen, dass keine definierten Ansprüche an die Keimarmut des Handschuhs bestehen. Und wenn man sich so vorstellt, der 50. aus der Grabbelbox, wie ich sie dann manchmal nenne, dieser Handschuhbehälter, der ist dann sicherlich vielleicht alles andere als keimarm, wenn man nicht immer brav mit desinfizierten Händen hineingegriffen hat. Und die zweite wichtige Indikation wäre dann eben vor den aseptischen Tätigkeiten. Und das kennen wir ja von der klassischen Händedesinfektion, ne? Vor, nach. Und bei dieser voraseptischen Tätigkeit, da, obwohl sie für den Patientenschutz die wichtigste ist, fühlt man sich halt häufig sauber und unterlässt diese am häufigsten. Wie könnte man denn jetzt vielleicht so einen Zusammenhang zwischen Händedesinfektionsmittelgebrauch und Handschuhgebrauch herstellen? Stichwort, gibt es irgendwie sowas wie eine Verbrauchssurveillance, die man auch hier einsetzen könnte?
Ja, richtig etabliert ist es ja noch nicht, aber es ist kommen, die, ja, dass man Daten erfasst, sowohl für den Händedesinfektionsmittelverbrauch als auch mit Daten vom Einkauf über den Handschuhverbrauch. Also man kann ja die Flaschen, die bestellt werden, und auch die Handschuhboxen, die bestellt werden, erfassen und dann gucken, wie viele Händedesinfektionen im Vergleich oder umgekehrt eigentlich, wie viele Handschuhe im Vergleich zu den Händedesinfektionen verbraucht wurden. In der Theorie ist es ja so, dass man eine Händedesinfektion vor Entnahme der Handschuhe aus der Box durchführen sollte und dann auch nach Beenden der Tätigkeit, sprich nach dem Ausziehen der Handschuhe, eine Händedesinfektion und gegebenenfalls eben noch die Handschuhdesinfektion bei bestimmten Tätigkeiten. Also wenn jetzt rechnerisch deutlich mehr Handschuhe verbraucht werden, als eine Händedesinfektion durchgeführt wird, kann das eigentlich nicht ganz richtig sein. Vor allem, weil ja die ganzen Indikationen zur Händedesinfektion, also der ganz normalen Händedesinfektion, ja auch bestehen. Also da wäre doch ein Indiz, dass man in diesen Stationen dann mal Compliance-Beobachtungen durchführt.
Ja, und so kann man mit einfachen Mitteln, ne, die Händedesinfektionsmittel, Verbrauchssurveillance, die kennen wir ja schon von der Aktion sauberen Hände, und da gibt es auch entsprechende Benchmarking- und Vergleichsdaten. Für die Handschuhverbrauchssurveillance gibt es sowas noch nicht, aber das kann man sich dann zumindest selber ein bisschen schaffen, indem man zum Beispiel so einen Index verwendet. Wir haben ihn damals mal Goodie genannt, nicht, den Glove Use Hand Disinfection Index, mit dem man eben genau diese Berechnung machen kann. Ina, die du gerade angesprochen hast, wie ist dieses Verhältnis von Handschuhgebrauch bezogen auf den Händedesinfektionsmittelverbrauch, dann jeweils bereinigt in Form von Handschuhpaaren pro Händedesinfektionen. Und dann kann man eben ganz gut schauen, ist man da in einem, na sagen wir mal, plausiblen Bereich grün oder ist das Ganze verdächtig, dass doch übermäßig Handschuhe getragen werden. Also könnte man als Zwischenfazit sagen, Handschuhgebrauch bedarf einer kritischen Analyse im Alltag, bedarf auch vielleicht das immer mal wieder Fragen stellen durchs Hygieneteam, ne, spätestens wenn einer mit Handschuhen an der Computertastatur sitzt. Da sind wir dann wieder die Abteilung für komische Fragen. Wo kommt jetzt hier die Körperflüssigkeit ins Spiel? Aber das Ganze hat ja noch eine weitere Dimension neben Personalschutz und Patientenschutz, und das ist der Aspekt des Umweltschutzes.
Ganz genau, das ist letztendlich Plastikmüll, den wir produzieren. In bestimmten Fällen notwendig und vielleicht auch unvermeidbar, aber du hattest ja auch schon angesprochen in der Auswertung von der Bellini-Studie, dass bis zu 35% der Handschuhe, die beobachtet wurden, ohne Indikation getragen wurden. Und das heißt ja, es ist jedes dritte Paar Handschuhe, das einem begegnet ist in dem Zeitraum. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein vermeidbarer Müllberg produziert wurde.
Von der Energie, die reingesteckt wurde, um das Ganze zu produzieren, nochmal ganz zu schweigen, also Stichwort CO2-Einsparung. Auch das sicher ein Aspekt. Und wenn man es vernünftig macht, können wir also sozusagen auf drei Ebenen positiv wirken: für den Personalschutz, für den Patientenschutz und für den Umweltschutz. Und beim Personalschutz gibt es natürlich auch noch den Aspekt, dass weniger Handschuh tragen auch noch gut für die Haut ist.
Klar. Weniger feuchte Kammer und mehr Trocknen an der Luft plus noch den Rückfetter ist doch eine gute Sache.
Ja, und damit wären wir auch schon bei den wesentlichen Punkten für die Zusammenfassung. Was wären jetzt so die Kernempfehlungen zum Umgang mit richtigen Handschuhen im Alltag, die man mit nach Hause nehmen sollte?
Also die doch ein paar verschiedene Aspekte, also vordergründig, dass es nicht ein Automatismus sein sollte, nach diesen Handschuhen zu greifen und sie anzuziehen, sondern es gibt geplante Tätigkeiten mit diesen harten Indikationen, die man durchführen möchte. Dafür nimmt man sich Handschuhe. Das heißt aber auch, dass man die Mitarbeitenden natürlich schulen muss und im besten Fall das Ganze dann über die wirklich wertvollen Compliance-Beobachtungen, meistens von den Hygienefachkräften, manchmal auch durch die Hygienebeauftragten, das als unmittelbares Feedback einzusetzen für die entsprechenden Mitarbeitenden oder aber auch, wenn man es dann kumuliert macht, als Daten für die Abteilung oder für die Station und so vielleicht auch, ja, so Routinen, die sich eingeschlichen haben, dass man die wieder so ein bisschen reduzieren kann. Und dann auch wichtig, dass man beim Handschuhtragen nicht vergisst, dass man jetzt Handschuhe trägt und die Indikationen für die Händedesinfektionen beachtet, weil ja Handschuhe nur zusätzlich zur Händedesinfektion eingesetzt werden sollen und nicht stattdessen, also nicht mit dem einen Paar Handschuhe munter Patientenversorgung von Kopf bis Fuß und dann noch von unrein zu rein durchführen. Ja, und dann eben, dass man vielleicht auch für ja eben die Umwelt, für die Patienten und die Mitarbeitenden was macht. Aber auch, dass wir jetzt auf gar keinen Fall das Handschuhtragen verteufeln wollen, sondern sie sind notwendig, ja, in bestimmten Situationen, aber nicht aus Gewohnheit heraus oder weil man denkt oder weil man in dem Moment dann eben nicht denkt.
Genau. Ich glaube, das ist mitunter manchmal das Problem, ne? Und der schöne Satz, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, der stimmt wahrscheinlich auch an dieser Stelle. Und das ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Da werden wir sozusagen den Bereich der persönlichen Schutzausrüstung vervollständigen und uns einmal die Masken und die Kittel etwas genauer anschauen. Und damit dürfen wir uns ganz herzlich von Ihnen verabschieden und hoffen, Ihnen das Thema richtiger Gebrauch von medizinischen Einmalhandschuhen näher gebracht zu haben und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal dann wieder begrüßen zu dürfen.
Wir sagen an dieser Stelle auf Wiederhören.